Ihr könnt gerne das Licht ein bisschen abdunkeln, dann könnt ihr die Punkte besser mitverfolgen. Dankeschön. Liebe Gemeinde, heute habe ich euch ein Wort mitgebracht. Es ist eine Ein-Vers-Predigt und ich hoffe sehr, dass Gott wirkt. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich irgendwann abends, dadurch, dass ich Schichtarbeit mache, habe ich manchmal wirklich so einen unregelmäßigen Schlaf und ich lag da, habe über das Wort nachgedacht und habe mir die Predigten von davor angehört, um nochmal in den Kontext komplett eingebettet zu sein. Und ich höre meine eigene Predigt, höre meine Stimme und ich finde es so langweilig und schlafe ein. Ich habe nur gedacht, oh Gott, ich vertraue da ganz auf deiner Gnade, dass die Predigt wirksam ist, weil du es versprochen hast. Wir bauen ja nicht auf unsere Künste, die sehr begrenzt sind und schwach sind, sondern wir setzen unser Vertrauen total auf Gott selbst. Wenn wir sein Wort lesen, wirkt er. Danke Gott, so heißt die Predigt heute. Danke Gott. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Ich werde diesen Vers zweimal lesen und ich werde ein bisschen langsamer lesen. Hört mal bitte ganz genau hin, was dort geschrieben steht. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Unvollkommen, nicht perfekt, aber dann kommt Gott in das Leben eines Menschen und er verändert alles. Und das haben die Thessalonicher begriffen und erlebt. Es war Paulus mit Silvanus und Timotheus, die diesen Brief an eine Gemeinde schreiben, die erst ja kürzlich entstanden war und noch nicht so lange Kirchengeschichte hinter sich hatte. Im ersten Teil des Briefes schreibt er ganz viel über so den Rückblick. Wie war das eigentlich damals, wo die Apostel das Evangelium verkündigt hatten? Und er blickt so zurück und er ist erstaunt und sehr dankbar dafür, dass Gott Großartiges in dieser Gemeinde gemacht hatte. Ihr erinnert euch vielleicht, sichtbarer Glaube, ungünstige Umstände. Obwohl sie sehr viel Druck hatten, diese Gemeinde, gleich am Anfang, wo sie das Evangelium gehört hatten, entstand doch dieser echte Glaube. Die Gemeinde war nicht perfekt, wir werden das auch in den nächsten Kapitel irgendwann lesen, aber wir merken, dass sie absolut gläubig waren, dass Gott gewirkt hat und sie total verändert hatten. Dann in dem Kapitel danach beschreibt Paulus und die Brüder, dass sie das Evangelium, wo sie es verkündigt hatten, dass sie es mit lauterer Absicht gemacht haben, dass sie sehr vorbildlich waren, dass sie Tag und Nacht gearbeitet haben und verkündigt haben. Und dann heißt es da, dass ihre Motive einfach super waren, rein und ehrlich. Und auch sie hatten sehr viel Kampf und Hindernis bekommen. Das passiert übrigens immer so. Immer dann, wenn es um den wahren Glauben geht, wenn es darum geht, mit Gott zu leben, gibt es Hindernisse und Probleme. Das werdet ihr vielleicht auch erlebt haben. Danke Gott. Ich glaube, das kann nur jemand sagen, der Gott kennt und der auch ein Stück weit gläubig ist. Du dankst niemanden, an den du nicht glaubst. Ich gehe nicht raus und sage, danke Wind, für alles, was du mir gibst, oder an den Wind glaube ich übrigens, den gibt es ja. Aber niemand bedankt sich bei irgendjemandem oder irgendetwas, an den er nicht glaubt. Gott gebührt der Dank, der unablässiger Dank. Und Paulus und die Brüder, die sind so dankbar für das, was Gott in dieser Gemeinde gemacht hat. Und ich dachte nur selbst an meinem Leben, wann habe ich das letzte Mal so richtig ehrlich Gott Danke gesagt? Wann hast du es getan? Wann hast du so wirklich tief erfüllt gesagt, Gott, ich danke dir? Wann war das? Vielleicht überlegst du und sagst, ja, ich glaube sehr wohl an Gott, ich bin gläubig. Puh, dieses Gebet habe ich so schon lange nicht mehr gesprochen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Danke Gott für deine Frau vielleicht, für deine Kinder. Danke Gott für sein Wort. Und vor allem, und das ist mir so wichtig geworden, in diesem Kontext geht es ja darum, dass Gott Menschen gerettet hat. Wann hast du das letzte Mal Gott Danke gesagt, dass er dich zu seinem Kind gemacht hat? Wann hast du das letzte Mal gesagt, Gott, vielen Dank, dass du mir meine Sünden vergeben hast? Ich bin bei weitem nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, aber du machst den Unterschied in meinem Leben. Denn du bringst Gnade in meinem Leben hinein und Vergebung. Wann war das? Ich möchte euch herausfordern, über diesen Gedanken nachzudenken und dass du vielleicht am Ende des Gottesdienstes oder auch in der Woche ganz ehrlich dahin kommst, dass du sagst, danke Gott für das, was du tust. Mit unserer Dankbarkeit erkennen wir an, dass Gott uns versorgt. Wir erkennen an, dass er der Geber ist und dass er letzten Endes für uns sorgt. Unsere Undankbarkeit hat auch Aussagekraft. Wenn du undankbar bist Gott gegenüber, sagst du im Prinzip, Gott, ich bin mit deinem Handeln und mit dem, was du mir gibst, nicht einverstanden. Nur mal angenommen, du bist ein Christ, du bist gläubig, du liest die Bibel, du erlebst alles Mögliche. Aber du bist permanent, in deinem Wesen bist du permanent undankbar. Irgendwie ist nie was gut genug und irgendwie hat man bei dir den Eindruck, du bist nie wirklich glücklich und nie wirklich dankbar. Das ist eine Sprache auch Gott gegenüber. Gott, das, was du tust, ist nicht gut genug für mich. Das ist Undank. Es ist wichtig, dass wir mal auch darüber nachdenken. Der Dank ist in der Bibel die Antwort, die der Mensch auf das Handeln Gottes zu geben schuldig ist. Auf die Schöpfung der Welt und des Menschen, auf die Versorgung mit den Gaben für Leib und Seele. Es heißt im Psalm 106, Vers 1, dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Es ist ein richtiger Befehl. Dankt dem Herrn. Das gehört sich einfach so, weil er es wert ist, weil er gut genug ist. Es kann sein, dass in deinem Leben vieles nicht so Gutes passiert. Ich kenne das so mit Menschen, wenn man zu tun hat, niemand ist perfekt, wir machen alle Fehler, gehört alles irgendwie dazu. Aber wenn man dann, wie in dem Psalm beim Peter heute Morgen, wenn man dann auf Gott schaut, dann kommt wieder die Sonne raus, weil Gott so anders ist. Und dann gibt es wieder Grund zu danken. Wenn du gefangen bist in Problematiken, in Schwierigkeiten deines Lebens, die durchaus da sind. Ich will nicht so tun, als ob immer die Sonne scheint und alles ist immer super happy. Ist es nicht. Aber wenn du dann auf Gott blickst, dann kommt auch wieder Licht in dein Herz, oder? Und deswegen ist das auch berechtigt, dass es hier im Psalm heißt, dankt dem Herrn, denn er ist gütig, das bleibt. Seine Gnade währt ewiglich. Gott tut etwas, er ist ein handelnder Gott. Das hatte die Gemeinde in Thessalonica, die Thessalonicher selbst gut erlebt. Es gibt ein Wort, das mich berührt hat in diesem Zusammenhang. Das ist der Psalm 50, Vers 14 und 15. Ihr kennt es, wenn man mit Gott lebt, in der Gemeinde integriert ist, wenn man festgläubig ist, dann wissen wir, dass wir Gott alles Mögliche opfern können. Wir können Gott Geld opfern, dass gute Dinge geschehen in die Mission. Wir können Gott unsere Fähigkeiten opfern, unsere Talente, womit er uns begabt hat, die Geistesgaben und so weiter. Man könnte das lange ausführen. Man kann Gott alles Mögliche schenken. Und wisst ihr, was man Gott auch noch weihen kann, geben kann als Opfer? Und das ist der Dank. Psalm 50, Vers 14 und 50. 14 bis 15. So. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Du sollst mich ehren. Was opfern wir Gott? Opfere Gott Dank. Opfere Gott Dank. Ich will nicht sagen, dass ihr alles andere jetzt weglöschen sollt, macht alles. Aber dankt Gott, weil er es wert ist. Weil er herrlich ist. Und wenn man zu ihm schaut, merkt man, wie viel Güte und Gnade auf einen zukommen. Das kann uns nur glücklich machen und erfüllen. Wofür war er dankbar? In diesem Vers heißt es, dass sie Gottes Wort aufgenommen haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Es gibt so viele Theologen, die die Bibel studieren. Es gibt so viele Pfarrer und Pastoren, die haben das Wort Gottes intus und sind kein Stück wahrhaftig gläubig. Sie haben das Wort Gottes gelesen. Sie haben es auch vielleicht verstanden. aber sie haben es niemals als Gottes Wort aufgenommen. Und das ist der Unterschied. Wenn du eine Predigt hörst, wenn du in deiner stillen Zeit vielleicht die Bibel liest, hast du dieses Bewusstsein, wer jetzt zu dir spricht, ist nicht irgendein Autor, es ist nicht irgendein Buch oder irgendeine Zeitschrift oder eine Online-Nachricht. Das ist Gott, der anfängt zu reden. Es ist Gottes Wort. Und wenn man das Wort Gottes wirklich so annimmt, nicht als Menschenwort, sondern als das von Gott gesprochene Wort, dann hat es Kraft. Und dann kommt auch automatisch Veränderung in dein Leben. Ich musste an unterschiedliche Arten von Aufnahmen denken. Kleine Kinder sind heute auch da, ne? Welches der Kinder wird in die Grundschule aufgenommen? Wer kommt jetzt in die Grundschule? Die erste Klasse. Wer kommt bald in die erste Klasse? Mach mal den Finger hoch. Dieses kleine Mädchen, das ist toll, von Eugen, ne? Ah, da ist noch ein Mädchen. Das ist toll. Man wird in einer Schule aufgenommen, wenn man so weit ist. Das ist eine Art von Aufnahme. Oder wenn ihr krank seid, werdet ihr in einem Krankenhaus aufgenommen. An der Stelle würde ich unseren Bruder, ich habe es heute erst erfahren, Waldemar Fast, ganz lieb grüßen wollen. Er wurde auch im Krankenhaus aufgenommen. Es ist wieder was passiert, es ist wieder was nicht in Ordnung, lieber Bruder. Wir beten für dich, wünschen Gottes Segen. Man wird an unterschiedlichen Stellen aufgenommen. Es gibt unterschiedliche Arten von Aufnahmen. Letztens ist mir etwas aufgefallen. Meine Kollegin sagte zu mir, wir hatten Nachtschicht, ich habe auch nur eine einzige Kollegin, aber die hat sich schon fast angepasst mit diesem Punkt. Ist dir eigentlich aufgefallen, sagte sie, dass du die ganze Nacht isst? Ich merke auch, meine Rucksäcke, die werden immer voller. Das ist nicht cool. Und wo sie das so sagt, ich sage, ich bin so müde und ich schaffe das nur mit Essen irgendwie wach zu bleiben. Ich bin einfach total kaputt. Und wenn du so Tage hast wie Gottesdienste, wenn du noch beteiligt bist, wenig Schlaf hast, dann bist du abends einfach nur todmüde. Und letztens habe ich gemerkt, nicht nur ich esse die ganze Nacht, sie mittlerweile auch. Alles in Ordnung. Und worauf ich hinaus will, ich esse dann auch gerne so ungesundes Zeug. Chips, alles Mögliche. Und diese Aufnahme des Essens wird ja ein Teil von mir. Und ich merke, das tut mir nicht gut, was ich mir da reindrücke. Und so kann man unterschiedliches aufnehmen. Wenn ihr Gottes Wort aufnehmt, das gesprochene Wort Gottes, macht es was mit euch. Es wird ein Teil von euch und es verändert euch. Und wofür Paulus und die Brüder so unglaublich dankbar sind, ist, dass sie diese Worte, das Evangelium, aufgenommen haben als Gottes Wort. Und das hat auch Gott dann, da hat Gott auch Veränderung gebracht. Menschenwort hat nicht den Stellwert wie Gottes Wort. Ihr kennt das. Wenn ihr mit Menschen sprecht, Menschenwort ist so, naja, es kann fehlerhaft sein. Ich hatte letztens eine Textnachricht, auch aus jemand aus der Gemeinde. Ich sage, eigentlich war alles so geplant, ist alles richtig. Kurze Zeit später schreibt er, stimmt mit meinem Auge was nicht oder was passt da nicht? Und ich gucke nochmal genauer nach und ich merke, auf die Schnelle hatte ich geantwortet und das war ein Irrtum, das war falsch. Menschenwort ist fehlerhaft. Wir sind fehlerhaft. Das Besondere an Gottes Wort ist, es ist nie mit Fehler oder Irrtümer belastet. Es ist absolut perfekt. Wir können Falschaussagen treffen, wir können lügen, bewusst oder unbewusst, aber Gottes Wort niemals. Eine Aufnahme, die ich selbst erlebt habe, hat mich fasziniert. Das hat was mit meinen Schwiegereltern zu tun. Ich hatte mich in Natalia verliebt, hin und her, lange Geschichte und so weiter. Und dann kam ich in diese Familie hinein und ich komme aus einer Familie, wo es nur Jungs gibt. Eine Schwester habe ich, zum Glück. Also männerlastig, aber eine Schwester habe ich. Und ich komme in diese Familie und da war es andersrum. Die haben sehr viele Mädels und einen Jungen. Und ich komme da hinein und ich war mir nicht so sicher, weil in unserer Familie einiges passiert war, war unsere Familie hatte nicht ganz so einen guten Ruf zu der Zeit in der Gemeinde. Und das hat man wirklich tatsächlich auch als Kind gemerkt. Du wurdest nicht so, es war wie so ein Schatten, der auf uns lag. Aber ich kam in diese Familie und meine Schwiegereltern so ehrlich, so herzlich, so so unvorbelastet rein, wie die mich aufgenommen haben. Das war klasse. Ein gutes Gefühl. Sollte bei euch in der Familie, wenn ihr soweit seid, irgendwann Hochzeiten, Pärchen bilden, nehmt eure Kinder gut auf. Das was macht was mit den Kindern. Das ist sehr, sehr wichtig. Da habe ich das erlebt, was es bedeutet, herzlich, liebevoll aufgenommen zu werden. Es heißt in Johannes 1, Vers 11 bis 13, und jetzt kommt eine Brücke. Ich kann sie nicht gut genug beleuchten. Auch wenn es nur ein Verspredigt ist, soll die nicht zu lang sein. Da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es geht um Jesus. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer Gottes Wort aufnimmt, nimmt automatisch die Person Jesus Christus auf, weil Jesus das Wort Gottes ist. Und wenn das geschieht, wenn du Gottes Wort aufnimmst, wenn du Jesus Platz gibst in deinem Leben, wird er ein Teil von dir. Und das ist heftig, was dann geschieht. Dann geschieht komplette Veränderung. Manchmal, glaube ich, ist uns das gar nicht mehr so bewusst, dass Gott uns wirklich komplett verändert hat, dass er tatsächlich ein Teil von uns ist. Ein Mann fasziniert mich. Und immer wenn ich über ihn nachdenke, werde ich auch so ein Stück weit emotional. Das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall. Das ist Henoch. Von Henoch wissen wir ganz wenig. Ich glaube, es gibt nur 2, 3 Stellen. Es gibt auch im Neuen Testament eine Stelle. Aber ich würde gerne aus 1. Mose 5, 24 zitieren. Dort heißt es, und er wandelte mit Gott. Nichts Besonderes. Und Gott hat ihn zu sich genommen, heißt es später. Das ist ganz interessant. Und er wandelte mit Gott. Das löst in mir etwas aus. Und so ist mein Gebet wirklich häufig. Gott, so viel will ich gar nicht. Ich will einfach mit dir sein. Ich will ein Leben führen, wo ich mit dir wandle. Ich hoffe, euch geht's auch so. Was ich wirklich brauche, ist Gott in meinem Leben. Alles andere ist schön, aber das ist alles andere ist Bonus. Was wirklich zählt, ist Gott in deinem Leben. So einfach. Danke Gott, dass ich dich aufnehmen durfte. Das ist meine Antwort an Gott, mein Gebet. Danke, dass du durch dein Wort, nicht Menschenwort, sondern durch Gottes Wort zu mir sprichst. Danke dafür. Die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Der nächste Gedanke. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Da wurde er schrecklich nervös. Zu mir rief er, in mein Haus. Und er rannte in alle Zimmer. Er lief die Treppen rauf und runter. Er kletterte zum Dachboden hinauf. Er stieg in den Keller hinab und sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, jammerte er. In diesem Dreckstall kann ich keinen Besuch empfangen. Es gibt so ein russisches Wort, das mag ich ganz gerne, Bardak. Kennt ihr das? Also einfach nur Chaos. Und ihm wurde klar, ich kann Gott so nicht aufnehmen. Alles voller Grümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hinaus, Brüder, Freunde, Leute, helft mir aufräumen. Irgendjemand bitte, aber schnell. Er machte sich sofort daran, sein Haus zu putzen. Kinder, putzt ihr auch manchmal zu Hause? Ist wichtig, helft mal mit. Ist gut für die Eltern. Und er fängt an zu putzen und tatsächlich, es kommt ein Mann und hilft ihm dabei. Und so putzen sie das ganze Haus und er sagt, wir werden es nicht schaffen. Aber der Mann sagt ganz ruhig, doch, halte durch, ich helfe dir bis zum Ende. Wir bleiben dabei, wir schaffen das. Und so machen sie das ganze Haus sauber. Und ziemlich spät am Abend ist dieser Mann todmüde. Und der Gast, der ihm da geholfen hat, sagt, so, und jetzt können wir uns setzen und können gemeinsam das Brot brechen und zusammen essen. Ja, aber Gott muss doch noch kommen. Dann sagt die Person, aber ich bin doch da. Ich war doch die ganze Zeit da. Ich habe dir geholfen, alles aufzuräumen. Ich fand die Geschichte ganz gut. Die ist fiktiv, ist mir klar. Es ist vom Bewusstsein. Ist dir bewusst, dass Gott die ganze Zeit da ist? In den Zeiten, wo du deine Probleme sortierst, wo du aufräumst. Gott ist die ganze Zeit da. Er hilft dir überall. Vielleicht fühlt es sich manchmal nicht so an, aber er ist wirksam. Und an diesem Punkt geht es ja darum, um die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst wahrgenommen, wow, das ist jetzt Gott, der mir gerade hilft? Er ist da. Wir müssen auch für dieses Wirken empfänglich sein, dass wir auch drauf schauen. Denn dann werden wir auch dankbarer, wenn wir merken, oh ja Gott, das hast du gemacht. Da hast du mir geholfen. Kennt ihr das Wort aus Jesaja 40, 29 bis 31? Es ist so ein ermutigendes Wort. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Kennt ihr das Wort? Jetzt hätte ich mal gerne eine ganz persönliche, direkte Frage an euch. Hat jemand von euch diesen Zustand schon erlebt, dass er müde, kraftlos, mit Unvermögen bepackt, dass er wirklich am Ende war und hilflos war? Habt ihr das erlebt? Das ist rhetorisch. Ihr müsst es nicht unbedingt mit Handzeichen machen. Und jetzt stelle ich euch die Frage, habt ihr es erlebt, wo ihr euch zu Gott gewendet habt, dass er euch geholfen hat? Und das ist das Wort Gottes. Es ist wirksam. Nicht kraftlos, nicht nur ein Buch. Wirksam. Es heißt im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Du brauchst Wegweisung, lies die Bibel. Es ist ein Licht. Du willst wichtige Entscheidungen treffen, worum es auch immer geht, lies die Bibel. Du wirst fast alles darin finden, außer welches Brötchen du am Morgen essen musst. Körner oder Weißbrot, da muss dir dein Gefühl, dein Magen, dein Verstand sagen, was du möchtest. Da gibt es Freiheiten, ohne Frage. Aber alles, was elementar wichtig ist, steht hier drin. Lies das Wort Gottes. Es hat Kraft. Es ist wirksam. Es ist durchdringend, heißt es in Hebräer 4, 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter über Gedanken und Gesinnung des Herzens. Gottes Wort dringt durch alles hindurch. Und manchmal haben wir das Gefühl, den kann Gott nicht erreichen. Der ist so hart, der ist so brutal weit weg von Gott. Da ist so eine Gottesferne und jeder von uns kennt Menschen, die so weit weg von Gott sind. Und der schätzt Gott nicht. Der schätzt ihn nicht. Gott kann alles. Er kann es. Deswegen hören wir auch nie auf zu beten, wenn Leute verloren sind. Weil Gottes Wort alles kann. Gottes Wort ist Kraft. Ja, es heißt in Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Ich musste am World Trade Center denken, wo die Flugzeuge da reingeflogen sind. Und es gibt so viele Theorien, was da alles schiefgelaufen ist und ob das nicht selbst inszeniert war. All diese Sachen da, die möchte ich gar nicht auffassen. Es geht um die Stahlträger dieser Konstruktion der Hochhäuser. Sie wurden irgendwann labil. Das hatte unterschiedliche Gründe. Aber wenn es hier heißt, dass das Wort Gottes wie Feuer ist, dann wissen wir, dass Stahl ab einer Temperatur von ca. 1500 Grad beginnt, Stahl anzuschmelzen. Wir wissen, was Stahl ist. Ich habe letztens durch so eine dünne Platte gebohrt. Ich musste da was verstärken bei mir am Haus. Und ich habe alles falsch gemacht. Das haben mir meine Freunde später gesagt. Das Bohrverfahren war bei diesem Metall, was ich da hatte, langsam bohren, nicht mit hoher Geschwindigkeit, dass bloß keine Hitze entsteht. Was hatte ich gemacht? Ich wusste das nicht. Ich sage, ich habe volle Pulle mit hoher Geschwindigkeit. Ja, du hast das gehärtet. Und dann habe ich ein paar Bohrer kaputt gemacht. Und abends habe ich meine Freunde getroffen und die haben mir erklärt, wie es dann richtig geht. Was für ein lausiger Handwerker. Ehrlich. Ich sage, wieso haben wir uns nicht einen Abend vorher getroffen? Aber so war es halt. Worauf ich hinaus will, Gottes Feuer hat Temperatur, die wir uns nicht vorstellen können. Sein Wirken ist so groß. Ich kenne heftige Hammer, hier heißt es ja, es ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert. Kennt ihr diese Abrissunternehmen, wenn richtige Fundamente abgerissen werden, Häuser abgerissen werden, alles aus Stahl, Beton? Es ist ja unglaublich zum Teil, was da weggehämmert werden muss. Und so gibt es diese hydraulischen Hammer, die sind auch so super laut, mag keiner, aber die sind echt wirksam und effektiv. Und du kannst alles kaputt machen damit. Und hier heißt es, Gottes Wort ist wie ein Hammer. Die festeste Front kann er zerstören durch sein Wort. Das heißt in der Schöpfungsgeschichte, Gott spricht und es geschieht. Und wir kapieren das manchmal nicht, ich kapiere es nicht. Gott, was steckt denn dahinter? Du sagst es und dann geschieht es. Unerklärlich, aber so ist Gott. Ich würde gerne zum nächsten Punkt kommen und somit auch den Gottesdienst abschließen. Ich merke, mir wird warm und ihr werdet müde. Gläubig sein. Das ist der nächste Gedanke. Und im Prinzip muss man sagen, wer Gott Danke sagt, wer Gottes Wort aufnimmt und wer dann auch noch Gottes Wirken in seinem Leben erlebt, der ist gläubig, oder? Ist doch eine gläubige Person. Und irgendwie fasst der letzte Punkt das alles zusammen. Und das heißt ja hier in diesem Vers, ich würde ihn gerne nochmal lesen, zumindest zum Teil, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Paulus sagt zu der Gemeinde, ihr seid gläubig. Ihr seid gläubig. Was bedeutet gläubig sein? Und mir fiel einfach das beste Beispiel ein, das ist Abraham. Ein Mann in Ur Chaldea. Und Gott spricht zu ihm, Abraham, zieh aus. Ich habe was mit dir vor. Glaube ist so einfach. Was macht Abraham? Er zieht aus. Fertig. Wir stellen uns das manchmal so, das Glaubensleben so unfassbar komplex und kompliziert vor. Wir machen es uns auch manchmal so kompliziert. Gläubig sein bedeutet, Gott ernst nehmen und das zu tun, was er sagt. Ist so? Gott ernst nehmen und das zu tun, was er sagt. Anhand deiner Reaktion auf den Ruf Gottes kann erkannt werden, ob du gläubig bist. Glaube ist nie passiv, er ist aktiv. Gott spricht und du reagierst darauf. Wenn du nichts machst, bist du nicht gläubig. Wenn du nicht auf Gottes Reden reagierst, bist du nicht wirklich gläubig. Glaube äußert sich in der Zustimmung, im Gehorsam, im Gottvertrauen, in der Tat. Glaube ist aber, und das ist wichtig, keine Religion. Nur weil du glaubst, Gott permanent zu dienen, in der Gemeinde aktiv zu sein und alles Mögliche an Unternehmen zu starten, bedeutet es nicht, dass du gläubig bist. Also ich kann hier predigen, ich kann an der Kanzel der Gemeinde alles Mögliche machen. Es würde noch nicht beweisen, dass ich gläubig bin. Was hatten wir vorher gesagt? Gott spricht und ich mache, was Gott sagt. Das ist die Verbindung zum wahren Glauben. Der Dienst alleine kann eine Frucht des Glaubens sein, aber es muss es nicht. Und das ist das Fatale und das Gefährliche generell, wenn Leute sehr aktiv in der Gemeinde sind oder sonst wo. Sie haben ganz oft vergessen, für wen sie das machen, warum sie das machen. Aber wenn Gott spricht und du gehorsam bist, dann bist du gläubig. Dann nimmst du ihn ernst. Und das ist das, was zählt. Heute möchte ich euch ermutigen, liebe Gemeinde, lieben Besucher, liebe Zuschauer, wenn Gott spricht, nimm es nicht als Menschenwort an, sondern nimm es als Gotteswort an. Und dann lass Gott in deinem Leben wirken. Und ganz wichtig, fang an, Gott Danke zu sagen. Danke Gott. Amen. Ihr dürft gerne beten und ich schließe die Predigt dann ab. Lieber Vater, voller Dankbarkeit, kommen wir und wenden wir uns zu dir, sind dankbar, dass dein Wort felsenfest ist, dass es Kraft hat und dass dein Wort die absolute Wahrheit ist. Herr, wir hören und lesen so viel, was einfach nur Menschenwort ist, mit Irrtümern behaftet, aber dein Wort ist anders. Herr, dein Wort ist die absolute Wahrheit. Und Herr, so haben wir es selbst gemerkt, wie dein Wort, wie du selbst uns verändert hast. Und heute möchte ich dir persönlich sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass du in meinem Leben gewirkt hast. Herr, wer bin ich? Ohne dich sind wir so verloren, Herr. Ohne deine Gnade, ohne deine Hilfe. Herr, wer sind wir dann? Und Herr, mein Wunsch ist es, und ich glaube auch der Wunsch der Gemeinde, dass wir aufrichtig mit dir wandeln. Und so bitten wir dich, dass du uns nahe bist, dass du unsere Schritte lenkst, dass du uns zum Segen einsetzt, sodass unser Leben eine Segensspur hinterlässt, dass Menschen erkennen, dass du Gott bist. Dir gebührt der Dank. Amen.